Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne Elkafief, willkommen an diesem Samstagmittag. Und das sind die Themen heute bei uns im Auslandsmagazin. Eine Bauruine. Eine Bauruine im Osten von Jerusalem steht bei uns im Fokus. Sie ist Sinnbild vergeblicher Hoffnung der Palästinenser auf einen eigenen Staat. Die Nachricht ist amtlich. Washington hat bestätigt, dass die Ukraine jetzt amerikanische Streumunition einsetzt. Wir wollen in den Irak blicken, in den Norden. Etwa 20 Millionen Landminen und bis zu 6 Millionen Blindgänger sollen dort im Boden versteckt sein. Die Lage im Sudan. 3 Monate ist es her, dass die Gewalt eskalierte. Wie geht es denen heute, die in der ägyptischen Hauptstadt Kairo gestrandet sind? Und ein Philosoph, der US-Präsident werden will. Er kandidiert für die Grüne Partei. Jean Asselborn, Luxemburgs Außenminister, hat sich immer wieder für eine Lösung des Nahostkonflikts eingesetzt. Er ein überzeugter Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung. Gegenüber dem Deutschlandfunk äußerte er sich einst so.
Wir haben diese Resolution jetzt, des Sicherheitsrats, 2334. Der sagt ganz klar, das ist internationales Recht geworden jetzt, eine Resolution, die angenommen wurde, kann man nicht einfach wieder wegschmeißen. Und hier steht genau drin, dass die Siedlungspolitik aufhören muss und dass die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Alternative ist. Ich sehe keine andere. Und wenn man abschwenkt von dieser Zwei-Staaten-Lösung, das ist jedenfalls meine Meinung, das führt zu nichts.
In den vergangenen Tagen sagte Asselborn dann das Folgende. Er sehe nicht mehr, wo noch ein lebensfähiger eigener Palästinenserstaat entstehen könne, so Asselborn gegenüber der Zeitung Welt. Der EU bescheinigte er, der dienstälteste Außenminister der Europäischen Union, heute nicht mehr fähig zu sein, bei der Lösung des Nahostkonflikts irgendeine Rolle zu spielen. Äußerungen, die kaum Beachtung fanden, obwohl so markant. Denn schließlich geht es nicht nur um Palästina. Es geht um den Kernkonflikt des Nahen Ostens, auf den sich gerade militante Islamisten beziehen und so ihre Anhängerschaft gewinnen. Wir blicken nach Ost-Jerusalem. Dort steht am Rand der großen Mauer, die Jerusalem durchtrennt, wie in Stein gemeißelt, das, was man als Sinnbild gescheiterter Nahostpolitik begreifen kann. Eine Bauruine, die Ruine eines Parlamentsgebäudes für einen Staat, den es nicht gibt. Jan-Christoph Kitzler mit Eindrücken.
Die Ruine sollte einmal das Parlamentsgebäude eines palästinensischen Staates sein. Heute liegt sie etwas im toten Winkel, aber nebenan gibt es eine Moschee. Abu Dis im Osten von Jerusalem, gleich hinter der Ruine ist die hohe Mauer, die die palästinensischen Gebiete abtrennt. Das Zentrum von Jerusalem ist nur 2,5 Kilometer entfernt, aber wegen der Umwege, die man hierher fahren muss, ist das eine kleine Weltreise. Hinter einem Zaun, umgeben von Gebüsch, ein großes 5-stöckiges Gebäude aus dem hier typischen beigen Jerusalemer Sandstein. Eigentlich ist es fertig, sagt Abdallah Abu Hilal, es fehlen nur die Fenster und die Möbel. Abu Hilal ist Arzt und politisch aktiv. Er war in der ersten Intifada ab 1987 dabei, dem palästinensischen Aufstand, der auch als der Krieg der Steine bezeichnet wird. Am Anfang, als sie den Bau begonnen haben, haben wir gedacht, so ein großes Gebäude, sogar Schlafzimmer für die Angestellten und Abgeordneten. Wir waren sehr optimistisch. Wir dachten damals, dass sich die Dinge auf mehreren Ebenen verbessern, gesellschaftlich, politisch und auch finanziell. Wir dachten wirklich, wir kommen ans Ziel. Unser Traum war unser Staat. Für diesen Traum haben wir gekämpft und Opfer gebracht. Und wir haben einen Preis gezahlt mit den Toten, den Märtyrern, denen, die im Gefängnis waren. Wir wollten unseren unabhängigen Staat und wir wollten, dass Jerusalem die Hauptstadt ist. 1996, also vor 27 Jahren, hat man hier in Abu Dis mit dem Bau begonnen, finanziert auch mit Geld aus dem Ausland. kurz nach dem Oslo-Abkommen, in deren Folge ein palästinensischer Staat entstehen sollte. Damals stand die Mauer noch nicht da, auch weitere Regierungsgebäude waren geplant. Ich weiß noch, wie wir die palästinensischen Flaggen rausgehängt haben vor diesem großen Gebäude, das du siehst. Arafat wollte einen Landeplatz für seinen Hubschrauber und sein Apartment mit Blick auf Jerusalem und Al-Aqsa. Das war der Traum und dann, bumm, die zweite Intifada begann, nachdem Ariel Sharon in die Al-Aqsa-Moschee eingedrungen war. Wir haben nicht bei Null angefangen, jetzt sind wir bei unter Null gelandet. Bei dem Parlamentsgebäude hat man damals darauf geachtet, dass es nicht weiter weg steht vom Tempelberg als die Knesset, das israelische Parlament. Für Muslime ist der Tempelberg mit seiner Al-Aqsa-Moschee Haram al-Sharif das edle Heiligtum. Vom Traum eines palästinensischen Staates ist heute nicht viel übrig geblieben. Zwar wurde 2006 zuletzt ein Parlament gewählt, der sogenannte Legislativrat, doch getagt hat das Parlament hier nie. Und unter einer immer autoritärer werdenden palästinensischen Führung und angesichts der Spaltung zwischen unterschiedlichen Gruppen kommt es schon seit Jahren nicht mehr zusammen. Sari Nusseibe, einer der wichtigsten palästinensischen Intellektuellen, ist alles andere als euphorisch, wenn er an die Parlamentsruine denkt.
It's an okay place, I mean if ever.
Der Ort ist okay. Ich meine, wenn Ost-Jerusalem jemals die Hauptstadt wird und dieser Teil dabei ist, dann ist es gut, wenn dort das Parlament ist. Ich kann mir aber viele andere Orte vorstellen, wo es nicht nur Parlamente gibt, sondern alle anderen Institutionen einer Hauptstadt. Sari Nusseibe fragt sich inzwischen, ob Jerusalem überhaupt der richtige Ort dafür ist.
In my heart, I'm not in favor for Jerusalem to be a capital, either for Israel.
Ich bin nicht dafür, dass Jerusalem eine Hauptstadt ist, weder für Israel noch für die Palästinenser. Jerusalem ist viel zu wichtig, um eine politische Hauptstadt für die eine oder andere Seite zu sein. Ich wünschte, man hätte Jerusalem als einen Ort des Wissens, der Aufklärung, des guten Lebens, friedlicher Beziehungen erhalten. Dafür muss man keine Hauptstadt sein, aber beide Seiten wollen Jerusalem besitzen und dadurch zerstören sie die Stadt langsam. Das kann man hier an der Parlamentsruine von Abudis sehen. Das Gebäude, das einmal das palästinensische Parlament hätte werden sollen, verfällt nun langsam und steht für den geplatzten Traum vieler Palästinenser wie Abdallah Abu Hilal. Natürlich, denn wenn wir über Jerusalem sprechen, Jerusalem ist unsere Hauptstadt, nicht Abudis. Heute sprechen wir von Ost-Jerusalem als der künftigen Hauptstadt von Palästina. Aber Israel will die Kontrolle über das gesamte Westjordanland und sie wollen, dass wir hinter Mauern leben. Sie haben Oslo gekillt, Oslo ist heute tot. 30 Jahre danach ist nichts davon übrig geblieben.
Jan-Christoph Kitzler mit Eindrücken aus Ost-Jerusalem. Die USA haben es bestätigt. Die Ukraine setzt jetzt amerikanische Streumunition gegen russische Stellungen auf ukrainischem Boden ein. Experten schätzen, dass beide Seiten das längst tun, Russland und die Ukraine. Streubomben sind international geächtet, doch nicht alle Staaten haben das Osloer Abkommen über das Verbot dieser Munition unterzeichnet. Zu diesen Staaten gehören auch die USA, Russland und die Ukraine. Wir schauen in den Irak. Das Land zählt zu den Ländern weltweit mit der höchsten Belastung durch Minen und Blindgänger. Wenn sie explodieren, verlieren Menschen ihr Leben oder sie verlieren ihre Gliedmaßen. Es gibt Menschen, die der Gefahr dennoch die Stirn bieten. Anna Osius ist einem von ihnen begegnet, Hoshia Ali. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Minen zu räumen.
Meine Arbeit ist extrem gefährlich, aber weil ich viel Erfahrung habe, geht es. Man muss bei wachem Verstand sein und jeden Schritt genau überlegen. Erst dann kann man eine Mine mit Hilfe von Geräten entschärfen.
Hoshia Ali hat keine Beine mehr. Der Kurde verlor sie vor rund 30 Jahren, trat als junger Soldat auf Minen. Danach machte er sich die Entschärfung von Minen zur Lebensaufgabe. Quadratmeter für Quadratmeter arbeitet er sich mit seiner ehrenamtlichen Organisation durch das unübersichtliche Gelände des Nordiraks für ein Stückchen mehr Sicherheit in seiner Heimat.
Meine Arbeit beginnt, wenn mich Bauern anrufen, weil eines ihrer Tiere in die Luft geflogen ist. Manchmal melden sie sich um Mitternacht. Ich gehe dann zu ihnen, lokalisiere die weiteren Minen, beginne mit der Entschärfung. Die Gegend hier ist voller Minen, weil der Irak und der Iran sich hier bekämpft haben. Ich arbeite an der Grenze zwischen den beiden Ländern und manchmal bis zur türkischen Grenze.
Der Iran-Irak-Krieg in den 80ern, die beiden anderen Golfkriege, die Terrormiliz IS, sie alle haben Minen hinterlassen. Mehr als 2,5 Milliarden Quadratmeter Land gelten im Irak laut UN als vermint. Die internationale Gemeinschaft unterstützt das Land seit Jahren bei der Räumung. Doch das Problem sei immer noch riesig, sagt Jared Bloch von der internationalen Kampagne gegen Landminen.
Der Irak ist das Land mit der flächenmäßig größten Landminendichte weltweit. Das Land ist massiv verseucht mit Minen und zusätzlich mit Streumunition. Alleine in den vergangenen 25 Jahren haben wir 35.000 Fälle von Minenopfern registriert.
Eines der Opfer, Muafak al-Khalfaj. Auch er verlor ein Bein, als er auf eine Mine trat. Heute leitet er die irakische Organisation zum Verbot von Landminen und engagiert sich für die Rechte von Behinderten. Wir erreichen ihn am Telefon.
Das Minenproblem im Irak besteht schon seit vielen Jahren, seit dem Krieg mit Iran 1980. Der gesamte Grenzstreifen zwischen Iran und Irak, der mehr als 1000 Kilometer lang ist, wurde von irakischer und iranischer Seite mit Millionen von Minen übersät. Nach Ende des Krieges geriet der Irak in einen Zyklus weiterer Kriege, was die Räumung erschwerte. Und es geht ja nicht nur um Minen. Es geht auch um Streubomben, um nicht explodierte Sprengkörper. Im Irak gibt es allein rund 25 Millionen Antipersonenminen.
Muafak sieht sich vor allem als Anwalt der Minenopfer. Viele davon sind Bauern, die bei der Feldarbeit auf einen Sprengkörper treten und danach nicht mehr arbeiten können. Der Staat helfe zu wenig, kritisiert er.
Allein in den letzten Jahren gab es schätzungsweise 4.000 bis 5.000 Verletzte. Für die Familien ist es ein großes wirtschaftliches Problem, wenn der Vater nicht mehr arbeiten kann. Die Behörden leisten nur wenig Hilfe. Ein Zuschuss vom Sozialministerium liegt für Schwerbehinderte bei gerade mal $120 im Monat. Das reicht nicht zum Überleben. Unser Appell an die Großmächte, die Minen herstellen, handeln, lagern, einsetzen und transportieren, hören Sie auf, diese bösen Waffen herzustellen, mit denen Sie ein paar Dollar verdienen, aber unschuldige Menschen zerstören. Genug der Kriege, genug der Waffen. Stoppt diese Tötungsfabriken.
Auch Hoshia Ali, der beinamputierte Minenentschärfer im Nordirak, wünscht sich, dass der Irak irgendwann minenfrei ist. Dafür arbeitet er jeden Tag.
Ich bin stolz auf meine Arbeit. Nach der Entschärfung kommt das Leben zurück in die Gegend. Bauern können wieder arbeiten. In einer Region habe ich mehr als 600 Minen entschärft. Heute werden dort Wassermelonen angepflanzt und im Süden verkauft.
Hoshia Ali geht mit seinen Beinprothesen auch an Schulen, leistet Aufklärungsarbeit, zeigt den Kindern die Minen. Denn oft passieren beim Spiel die größten Unglücke.
Vor ein paar Jahren kamen 7 Mitglieder einer Familie um, weil ein Kind eine Granate gefunden hatte und am Zünder zog. Die Kinder sollen Minen erkennen können. Wenn die Kinder nach dem Unterricht zu mir kommen und mich rufen, weil sie eine Mine gefunden haben, dann weiß ich, dass die Aufklärung etwas gebracht hat.
Am liebsten aber sucht Hoshia Ali selbst auf den Feldern nach Minen. Mit jedem gefundenen Sprengsatz habe seine Arbeit mehr Sinn, sagt er.
Wenn ich eine Mine entschärft habe, überkommt mich große Freude. Dann habe ich das Gefühl, als ob meine Beine noch da wären.
Der Gefahr die Stirn bieten. Anna Usius über einen bemerkenswerten Mann. Immer wieder gibt es Vermittlungsversuche, doch die Gewalt hält an im Sudan. Armee und paramilitärische Milizen stehen sich gegenüber. Der Machtkampf hatte Mitte April begonnen, als sich das Land anschickte, einen friedlichen Übergang zu einer Zivilregierung zu gestalten. Laut jüngsten Angaben der Vereinten Nationen treibt der Konflikt weiter viele Menschen in, Zitat, alarmierendem Ausmaß in die Flucht. Allein in der vergangenen Woche hätten fast 200.000 Menschen ihr Zuhause verloren. Die meisten irren im eigenen Land umher. Mehr als 700.000 Menschen haben sich in Nachbarländer geflüchtet. Auch nach Ägypten. Anne Almeling hat eine Flüchtlingsfamilie in Kairo aufgesucht. Seit Wochen lebt sie dort, weiß nicht, wie es weitergehen soll.
Kampfjets in der Luft, Scharfschützen auf den Dächern, Soldaten auf den Straßen. Dem Krieg im Sudan konnten Iman und ihre Familie gerade noch entkommen. Ende April verließ die fünfköpfige Familie ihr Heimatland und floh ins benachbarte Ägypten. Mittlerweile leben Iman, ihr Mann und ihre drei Kinder in einer sparsam möblierten Wohnung in einem Vorort von Kairo. Hier sind sie in Sicherheit, doch der Krieg im Sudan lässt sie nicht los. Das dauert jetzt schon 3 Monate und immer wieder gibt es neue Enttäuschungen. Jeden Morgen wachen wir voller Hoffnung auf und gehen am Abend mit großem Schmerz ins Bett, weil sich nichts ändert. Seit Mitte April bekämpfen sich die beiden mächtigsten Männer des Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, und sein ehemaliger Stellvertreter Mohammed Hamdan Dagalo. Beide konkurrieren um die Macht, ohne Rücksicht auf die Bevölkerung. Auf der Suche nach Sicherheit waren Iman und ihre Familie 6 Tage lang mit dem Bus unterwegs, von der sudanesischen Hauptstadt Khartoum bis über die Grenze nach Ägypten, bei Temperaturen um die 40 Grad im Schatten. Schließlich erreichten sie Kairo. Iman und ihre Familie kennen die Stadt schon von früheren Aufenthalten, aber jetzt steht ihr Leben auf dem Kopf. Früher habe ich mich auf meine Arbeit konzentriert, mich um meine Familie und meine Kinder gekümmert. Aber plötzlich, wegen eines gewaltsamen Machtkampfes, finde ich mich als Flüchtling wieder, ohne Arbeit oder Einkommen. Und ich kann nichts für meine Kinder tun oder irgendwelche Pläne für die Zukunft machen. Iman und ihre Familie gehören zu den wohlhabenden Sudanesen, also zu den wenigen, die sich die Flucht aus ihrem Heimatland überhaupt leisten konnten. Iman ist Zahnärztin, ihr Mann führte im Sudan sein eigenes Unternehmen. Mit dem Bargeld, das sie für Notfälle zurückgelegt hatten, verließ die Familie während eines Waffenstillstands Hals über Kopf das Land. Doch so gut wie alles, was ihnen lieb war, mussten sie zurücklassen, sogar Familienangehörige. Jeden Tag rufe ich meine Cousine an, um zu hören, wie es ihr geht. Sie ist noch im Sudan und lebt unter extrem schwierigen Bedingungen. Es gibt keinen Strom, kein Wasser und wir hören von Einbrüchen, Plünderungen, Vergewaltigungen. Meine Cousine hat auch Kinder, deshalb rufe ich sie regelmäßig an und frage, wie es ihr und den Menschen im Sudan jetzt geht. Seit Beginn des Krieges zwischen der Armee und der paramilitärischen Einheit RSF befinden sich nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 3 Millionen Menschen auf der Flucht, die meisten von ihnen innerhalb des Landes. Wer es wie Iman und ihre Familie bis ins Ausland geschafft hat, sieht sich mit neuen Problemen konfrontiert. Weder Iman noch ihr Mann haben bislang Arbeit gefunden und die Kinder keine passende Schule. Hoffentlich gibt es eines Tages gute Nachrichten und wir können zurück in den Sudan, zu unserem normalen Leben. Das ist alles, was ich will, sagt Imans 11-jährige Tochter Tala. Doch danach sieht es zurzeit nicht aus. Wegen der anhaltenden Kämpfe im Sudan erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres Anfang Juli, das Land stehe an der Schwelle zu einem Bürgerkrieg. Das Haus von Iman und ihrer Familie in Khartoum wurde mehrfach geplündert. Selbst wenn sie zurückkehren könnten, wäre nichts mehr wie früher. Ein Grund dafür, dass Imans Mann Nizar schon andere Pläne schmiedet. Für Leute wie mich, die ein eigenes Unternehmen hatten, ist es nicht ganz einfach, als Angestellter zu arbeiten. Vor allem aber bezweifle ich, dass ich als Ausländer in Ägypten eine Arbeit finde. Ich schaue mich jetzt um, ob ich anderswo eine Anstellung finde oder eine Firma gründen kann, im Südsudan zum Beispiel oder in Uganda. Doch auch wenn es dem 52-Jährigen gelingen sollte, in einem Nachbarland des Sudan eine neue Existenz für sich und seine Familie aufzubauen, das Heimweh, sagt seine Frau Iman, das komme immer mit. Nichts kann dein Heimatland ersetzen. Dein Land ist der Ort, wo du angenehm und würdevoll leben kannst, egal unter welchen Umständen. Hier in Ägypten oder in jedem anderen Land empfindest du nie die gleiche Zufriedenheit wie in deinem Heimatland.
Sudanesische Flüchtlinge gestrandet in Kairo. Anna Almeling hat sie aufgesucht. Es ist noch lange hin bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Der 5. November 2024, das ist der Stichtag. Doch bereits heute, nein, seit Monaten werfen Kandidaten ihren Hut in den Ring, hat der Vorwahlkampf längst begonnen. Bei den Republikanern gibt es prominente Namen. Donald Trump, Nikki Haley, einst UN-Botschafterin, Ex-Vize Mike Pence, Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, um nur einige in diesem Lager zu nennen. Für die Demokraten kandidiert Amtsinhaber Joe Biden. Auch Robert F. Kennedy, Neffe von Ex-Präsident John F. Kennedy, will es tun. Die amerikanische Politik aufgeteilt in zwei große Blöcke, und doch gibt es weitere Stimmen, wie die des Philosophen Cornel West. Er will für Links und Grün antreten. Ja, es gibt sie tatsächlich, die Grüne Partei in den USA, und angesichts von Wirbelstürmen und Bränden könnte man denken, dass ihr Kandidat genau darüber reden dürfte. Tut er das? Sebastian Hesse erzählt uns mehr.
In these bleak times, I have decided to run for truth and justice, which takes the form of running for president of the United States.
Ein Hauch von 70er Jahre Blaxploitation-Film umweht Cornel West, als er in einer Videobotschaft seine Präsidentschaftskandidatur ankündigte, gleich für zwei Parteien, die kleinere Linksaußen People's Party und die größere, chancenreichere Green Party.
It's a kind of act of desperation. You know, I'm 70 years old, I've been
Seine Kandidatur sei eine Art Akt der Verzweiflung, räumt der Afroamerikaner West ein und betont sein Alter von 70 Jahren. 55 davon habe er sich politisch engagiert, in der Tradition von Martin Luther King.
Brother Trump, neo-fascist gangster, not the best. Brother Biden, neoliberal hypocrite, not the best.
Bruder Trump sei ein neofaschistischer Gangster und nicht der Beste. Bruder Biden sei ein neoliberaler Heuchler, auch nicht der Beste. Allein diese Sprache, dieser Mix aus Baptistenpredigt und linkem Szenejargon unterscheidet Cornel West von der Konkurrenz. Er ist Philosoph, Intellektueller, Bürgerrechtler und Aktivist. West hat in den Elite-Unis Harvard, Yale und Princeton gelehrt, war 5-mal verheiratet und scheut keine Provokation. Im Nahostkonflikt steht er auf der Seite der Palästinenser. Die Ukraine würde er als Präsident nicht weiter finanziell unterstützen.
I would pull back on the US military support.
Er würde sich mit Ukrainern und Russen an einen Tisch setzen und den Krieg schnell beenden. Schließlich kenne er den größeren Kontext des Konflikts.
NATO, the promise would be that NATO would not move one inch against or toward Russian territory.
Russland sei versprochen worden, dass sich die NATO keinen Zentimeter in seine Richtung ausdehnt. Man müsse sich nur mal umgekehrt vorstellen, Moskau würde Atomraketen in Kanada oder in Mexiko stationieren. Wegen solcherlei Trump-ähnlicher Positionen ist der 1953 in Tulsa, Oklahoma geborene, gern gesehener Gast auch in rechten Medien, hier auf Fox News bei Laura Ingraham.
Joining me now, Dr. Cornel West, 2024 presidential candidate for the Green Party.
Genüsslich listet Ingraham auf, wie viele Überschneidungen es gibt zwischen Wests Positionen und Rechtspopulisten wie Donald Trump. Kein Geld mehr für die Ukraine, keine endlosen Kriege mehr, Kampfansagen an Großbritannien. Großkonzerne und die Wall Street.
To me it seems like you're closer in many ways to populist conservatives on those types of issues than
der schwarze Bürgerrechtler weist das mit Abscheu zurück.
DeSantis still has too much xenophobia for me. And that's a radical difference
between es sei die Fremdenfeindlichkeit von Politikern wie Trump-Konkurrent DeSantis, die Rechtspopulisten radikal unterscheide von Linken wie ihm. Auffällig, dass sich West zwar links verortet, sich einen nicht-marxistischen Sozialisten nennt, aber nicht als Grüner zu profilieren versucht. Immerhin befürwortet er den Green New Deal, den grünen Umbau der US-Industriegesellschaft, wie ihn der linke Flügel der Demokraten einmal konzipiert hat. Für die Biden-Partei ist die Vorstellung eines charismatischen Konkurrenten von links, der zwar keinerlei Siegeschancen hat, aber in ihrem Lager auf Stimmenfang geht, ein Horror. 2016 hatte Hillary Clinton die liberalen Staaten Michigan, Wisconsin und Pennsylvania an Donald Trump verloren, weil hier die grüne Jill Stein gut abschnitt. Vor allem aber wirkt die 2000er-Wahl nach, als der Verbraucheranwalt Ralph Nader für die Green Party antrat. Damals verlor der Demokrat Al Gore äußerst knapp, auch weil ihm Naders Stimmen fehlten.
It's a scapegoating. The Democrats could never get over how they couldn't beat this bumbling Governor from Texas.
Er sei hier der Sündenbock, klagt Nader. In Wahrheit hätten die Demokraten es nie verwinden können, gegen den stümperhaften Gouverneur von Texas, George W. Bush, verloren zu haben.
Everyone has an equal right to run for office. Everyone's going to get votes from one another.
Jeder habe das Recht, sich für die Präsidentschaft zu bewerben. Alle nehmen sich gegenseitig Stimmen weg. Alle sind Spielverderber, sagt Nader. Auch Cornel West lehnt es ab, Stimmenfänger für das kleinere Übel zu spielen. Mit Öko-Themen hält er sich auch deshalb zurück, weil er die Stimmung im Lande kennt. Einer aktuellen Erhebung des Pew Research Centers zufolge sagen nur 37% aller Amerikaner, Klimaschutz solle oberste Priorität genießen. Auf der Liste der 21 wichtigsten politischen Anliegen liegt der Kampf gegen den Klimawandel auf Platz 17. Gerade einmal die Hälfte der Befragten, 54%, bezeichnet den Klimawandel als gravierende Bedrohung. In Deutschland sind es laut Pew Research Center 73% und in Frankreich sogar 81%.
I'm a jazz man in American politics, and jazz is about blues, and blues is about catastrophe.
Er sei ein Jazzmann in der amerikanischen Politik. Beim Jazz gehe es auch um Blues und beim Blues darum, mit Katastrophen leben zu lernen. Soweit die Haltung von Cornel West zum Klimawandel. Seine schrillen öffentlichen Auftritte haben ihn bekannt gemacht. West hatte kleine Rollen in zwei der Matrix-Filme und hat mehrere Hip-Hop-Alben eingespielt. Wenn er in entsprechender Laune ist, wirft er mit Four-Letter-Words nur so um sich und seine Fernsehauftritte können auch mal so klingen.
Saying the word
I've already said D is just like
Medienpräsenz dürfte Cornel West weiter garantiert sein. Eine deutliche Mehrheit der Amerikaner meint, weder Biden noch Trump sollten noch einmal antreten. Der grüne Außenseiter verleiht dem recycelten Wahlkampf eine gewisse Würze. In welchem Ausmaß sich das auch in Stimmen niederschlägt, bleibt abzuwarten.
Let's do it together.
Das Porträt von Cornel West, Sebastian Hesse aus Washington. Das war unser Auslandsmagazin und das waren die Themen. Eine Bauruine in Ost-Jerusalem, Sinnbild gescheiterter Nahostpolitik. Landminen und Blindgänger, bis heute ein Albtraum für die Menschen im Irak. Sicher aber perspektivlos sudanesische Flüchtlinge in Kairo. Und Vorwahlkampf in den USA, ein Paradiesvogel, will Präsident werden. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Elkafief. Haben Sie einen schönen Nachmittag.